Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Dein Name ist Knut Nippe, der sitzt mir nämlich gegenüber. Mein Name ist Malte Detje und wir haben heute wieder...
Das war jetzt aber ein krasser Adressatenwechsel, weil ja. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen ist ja für die Hörer und dann sagst du den Hörer, dein Name ist Knut Nippe.
Alles durcheinander gegangen hier. Wie kommen wir da raus aus der Nummer? Gar nicht mehr. Wir gehen gleich ins Thema, oder?
Ja, machen wir
besser,
das so.
Besser so. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo sich vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt, warum das irgendwie relevant und spannend sein könnte.
Ja, gut gesagt, Malte.
Ja.
Aber du hast mich überzeugt. Also, das freut überzeugst mich. Auch unsere Hörerin.
Ich habe mal die Folge genannt, auf der Suche nach einem Gesetz, das nicht anklagt. Ich glaube nämlich inzwischen, dass das der heilige Gral mancher Teile der frommen Szene ist. Ein Gesetz zu finden, das nicht anklagt. Vielleicht kennt man das Bild von den Rittern der Tafelrunde.
Ja.
Die Ritter der Tafelrunde sitzen ja in Camelot an einem Tisch und sie ziehen ja irgendwann aus, auch um den Heiligen Gral zu finden. Das ist die Quest. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Quest ist im frommen Bereich. Wäre es nicht schön, über Regeln reden zu können, ohne diesen ganzen Druck?
Vielleicht ist nochmal interessant, warum das so sein könnte. Also einmal, ich glaube, es hat zwei Gründe. Mhm. Erstmal, in der Bibel gibt es Regeln, Gesetze.
Ja.
Und es gibt das Wort von der Gnade und dass es darum geht und dass es darauf ankommt. Und die Frage ist, wie man das beides verbindet, wie man, oder trennt, wie also Luther würde ja sagen, das muss man trennen.
Unterscheiden.
Man muss es unterscheiden. Aber es gibt ja trotzdem das Bedürfnis, wie kann man das irgendwie zusammendenken.
Ja. Yeah.
Und eine Art, das zusammenzudenken, ist es eben, kann man nicht sozusagen diese Regeln und Gesetze so machen, dass sie nicht dieses ganze Negative haben, was wir sonst immer haben, wenn wir an Regeln und Gesetze denken. Also, dass das sozusagen sich wie Gnade anfühlt, so ungefähr. Das ist die eine Sache, also ein theologisches Bedürfnis, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Und das andere ist, glaube ich, auch so aus Predigerseite. Mhm. Der Prediger, der sagt, ja, ich habe jetzt hier diese Regel, die muss ich der Gemeinde rüberbringen, aber ich will jetzt ja auch keinen Druck machen. Nee. Und ich will, also wie kann ich ihn das schmackhaft machen? Mhm. Wie kann ich ihn so? Darin finde ich mich auch wieder, gebe ich zu.
Ja, ich glaube, für alle.
Und dann gibt es verschiedene Strategien, wie man das versuchen kann.
Genau.
Und über die reden wir heute und sagen auch, warum sie Schummelpackungen sind.
Genau.
Ja.
Und mein Ziel wäre auch, dass ihr die identifiziert. Also so mal, meine Hoffnung wäre, dass wenn ihr selber mal irgendwie ein Buch oder eine Predigt wahrnehmt, wo euch das Gesetz ganz, ganz, ganz lieb und freundlich präsentiert wird, dass ihr merkt, da ist doch eine Schummelpackung. Also das soll mir kein schlechtes Gewissen machen, aber zu merken, es wird mir am Ende des Tages doch wieder ein schlechtes Gewissen machen. Es gab nämlich einen unserer Theologen aus unserer Kirche, Philipp Melanchthon, hat mal den schönen Satz gesagt, das Gesetz klagt immer an. Mhm. Und seine Einsicht war, Regeln und Gebote werden immer dazu führen, dass Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen. Das ist nicht alles, was Regeln und Gebote tun, aber das tun sie auch immer.
Und das ist nach Melanchthon, und da würde er sich auf die Bibel beziehen, auch nicht schlecht.
Nee.
Das ist gerade nicht etwas, dem man entkommen muss.
Weil ich dann eigentlich merke, wie sehr ich Jesus brauche.
Ja.
Also ich mache mal ein Beispiel davon. Einfach, ich habe John Macoma gelesen, das habe ich vielleicht auch schon mal hier irgendwann im Podcast erzählt. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mehr beten will morgens.
Ja, gut, sehr gut.
Sehr gut, genau.
Preis den Herrn.
Preis den Herrn, genau, ist gut. Und dann merke ich beim Beten manchmal, wie wenig Lust ich gerade zum Beten habe. Und ich merke auch, wie wenig präsent ich im Moment bin. So, und ich bin mit meinen Gedanken überall woanders. So, und ich merke, ich muss mich eigentlich auf Gott einlassen. Und dann versuche ich das und es klappt nicht so. Und dann merke ich eigentlich, wie schlecht ich beten kann. Aber
ja, ist krass, oder?
Ja, und dann ist das, ich kürze es ein bisschen ab, aber dann gibt es auch Momente, wo ich genau das Gott so sage. Gott, ich bin jetzt vor dir und ich merke, wie sehr ich eigentlich gar nicht beten kann und wie wenig Lust ich in mir habe und so. Um mir dann klar zu werden, eigentlich mit dieser Schwäche, ich nenne es mal nur Schwäche, vor Gott zu kommen, darum geht es vielleicht eigentlich. Und dann eigentlich aus seiner Gnade zu leben. Dass es am Ende nämlich beim Gebet gar nicht darum geht, wie präsent ich gerade in dem Moment bin oder in dem Augenblick. Auch wenn das nicht schlecht ist und gut ist, wenn ich präsenter werde, aber das Entscheidende ist, dass ich aus der Gnade dessen lebe, der mich gemacht hat. Genau. Und deswegen, jetzt gibt es mal so verschiedene Strategien, wie man das Gesetz, das harte Gesetz...
Ja, genau. Versuch mir mal das Gesetz zu verkaufen. Du bist der, genau. Du bist der Hausierer.
Ich bin wie so ein Gebrauchswagen. So.
Ja, genau.
Die erste Methode ist die Trainingsmetapher.
Ja.
Wenn man sagt, das Gesetz Gottes, das ist mehr wie so ein Trainingsplan. Also so ähnlich wie, es gibt so einen Autor, der vergleicht, sagt so, im geistlichen Leben ist das wie ein Marathonlauf. Du läufst nicht von heute auf morgen 42 Kilometer, sondern du steigerst dich Schritt um Schritt. Du läufst heute mal 1 Kilometer, dann läufst du nächste Woche vielleicht mal 2 Kilometer. Und so ähnlich ist das auch mit den Lebensregeln der Bibel. Das ist ein Training. Und wenn du mal etwas nicht schaffst, musst du dich gar nicht schlecht fühlen. Weil das ist ja ein Teil des Prozesses. Das ist ja, wie wenn ich zum Beispiel Klavier spiele. Ich verspiele mich dauernd beim Üben. Aber jedes Verspielen ist eigentlich ein Teil des Besserwerdens. Und so ist das eigentlich auch mit dem geistlichen Leben. Also wenn du zum Beispiel heute nur schaffst, 2 Minuten Bibel zu lesen und danach abgelenkt bist, ist gar nicht schlimm. Es ist ein Teil des Lernprozesses. Morgen schaffst du vielleicht schon 3 Minuten und dann immer weiter und mehr. Und irgendwann bist du tatsächlich auch so weit.
Das ist jetzt schwierig, weil ich finde, das ist ja richtig. Ja? Ich finde das total richtig.
Ja.
Einmal im Jahr kommt der Wochenspruch, es ist dir gesagt, Mensch, was Gott, ja, was gut sei, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und dieses Liebe üben finde ich super. Dieses Üben.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen. Einmal mit dem, dass Liebe etwas ist, was man praktisch tut. Es geht ja nicht ums Gefühl, sondern es geht um Ausüben. Und ja, es geht um ein, wie Klavier üben.
Mein Problem wäre nur, dass das Scheitern da drin quasi als Teil des Lernprozesses eingepreist ist und nicht und dadurch keine anklagende Funktion mehr hat. Also wenn ich spitze es jetzt mal zu, Liebe üben. Wenn du jetzt allerdings auf der Straße jemanden anschreist, dann würde ich ja nicht nur sagen, ja, okay, Knut, heute hast du dein Trainings...
Der übt halt noch,
sondern das ist halt auch falsch. Das hat halt auch einen Schaden verursacht. Aber dieses Trainingsbild bringt das halt in einen Zusammenhang, wo alles Scheitern nur auf dem Weg des Besserwerdens ist.
Okay, ich würde das... Das ist interessant, Malte. Das würde ich anders machen. Ich würde sagen, dieses Trainingsbild ist super für alle Bereiche wie geistliches Leben. Für alle Bereiche, auch alles andere. Dieses Menü finde ich alles super. Alles ist Training. Der Gerechte fällt 7-mal hin und steht 7-mal wieder auf. Ja, du darfst Fehler machen und so weiter. Alles gut. Mein Problem ist, das Gesetz ist kein Trainingsplan. Da ist die Identifikation nicht.
Füll mal aus.
Ein Trainingsplan ist individuell und den muss ich auch nicht erfüllen. Mhm. Ein Trainingsplan ist eine reine Orientierung. Der ist nicht dazu da, um mich anzuklagen. Das Gesetz ist dafür da, um mich anzuklagen. In dem Moment, wo ich sage, das Gesetz ist wie ein Trainingsplan, habe ich das Gesetz nicht verstanden. Und wenn es gut läuft, mache ich den Trainingsplan unabhängig vom Gesetz, nämlich nach einem Trainingsplan. Aber wenn es schlecht läuft, mischt das Gesetz sich ein und tut das, was es tut, anklagen, denn das soll es. Das Gesetz sagt mir, das will Gott von dir. Das ist sozusagen sein Maßstab für dich. Und das ist noch was anderes, als wie versuche ich in Bereichen, in denen ich schlecht bin, besser zu werden.
Ich würde sogar sagen, selbst Trainingspläne, als jemand, der Trainingspläne hat, selbst Trainingspläne klagen an.
Gut. Ja, das auch. Stimmt. Das auch.
Grüße gehen raus an alle Marathonläufer. Ähnlich, finde ich, ist das so ein bisschen mit der Rede von den Herausforderungen. Es gibt ja manche, also ich bin auch häufiger schon eingeladen worden zu Veranstaltungen, die sagen, gib den Leuten mal eine Challenge mit oder halt mal eine herausfordernde Predigt. Und da ist ja auch die Idee, dass man sozusagen mit, du wag doch mal den nächsten Schritt. Das klingt nicht nach einem harten Gebot, sondern nach einer motivierenden Herausforderung. Ich würde sagen, strukturell sind wir aber wieder im Bereich des Gesetzes unterwegs.
Kennst du diesen tollen Cartoon, wo so einer Sit-Ups macht und Jesus mit Schweißband und in Trainerklamotten hält die Füße fest, damit der andere besser Sit-Ups machen kann? Und dann steht da drüber, have you accepted Jesus as your personal trainer? Kennst du das?
Nein.
Ich liebe das. Es gibt ja Predigten, wo Jesus nur so dargestellt wird. Jesus ist der uns trainiert und so weiter. Ja. Und ja, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, das Bild, ich habe es in meinem Jugendgottesdienst, habe ich dieses Bild mal mit einem anderen Bild gegenübergestellt und das Bild, was ich dem gegenübergestellt habe, war das von dem Hirten, der das verletzte Schaf auf die Schultern nimmt und nach Hause bringt. Ja, das ist das wichtigere Bild über Jesus. Und ja, dass Jesus mit uns auch Wege geht und uns auch beim Hinfallen wieder aufhält und so weiter, das gibt es auch, aber das ist eine Nebensache und die Hauptsache ist die andere, dass er der Retter ist. Und das wäre mein Problem damit. Ich finde ja nicht, dass das falsch ist, aber oft wird so getan, als wäre das Eigentliche. Und über das herausfordernde Predigten habe ich gerade gestern oder vorgestern nachgedacht. Ich finde, die herausforderndsten Predigten, die ich höre oder die ich versuche zu halten, sind auch die Herausforderung, auf Jesus zu vertrauen. Mhm. Das ist doch die Herausforderung, die eben nicht Leute, ja, kannst du das, kannst du das, kannst du das, versuch doch mal das, sondern kannst du dir vorstellen, dass es nicht auf deins ankommt, sondern auf das von Jesus? Dass du auf ihn vertraust, das ist doch die herausfordernden Predigten, die ich gerne halten würde.
Ich komme mal zum zweiten Punkt
auf meinem
Manuskript. Das hängt auch mit dem ersten zusammen. Das erste war so die Trainingsmetapher. Das zweite Motiv, das ich so wiederfinde auf der Quest nach dem Gesetz, das nicht anklagt, eine Verheißung ohne Drohung. Das Gesetz hat ja in der Bibel immer beides, Verheißung und Drohung. Also für den Fall, dass ich es tue, wird mir das Leben verheißen. Tu das und du wirst leben. Für den Fall, dass ich es nicht tue,
wird dir das Leben ausdrücklich nicht verheißen.
Ja, genau. Und ich finde, wir versuchen manchmal so, dann gern das Gesetz so zu predigen, dass es immer was verheißt, wenn wir es umsetzen. Aber wenn wir es nicht umsetzen, ist nicht so schlimm. Und das ist so ein Move, den kann ich verstehen. Irgendwie sagen, wir wollen Leuten ja keinen Druck machen, wir wollen Leuten ja auch keine Angst machen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Also es ist im Grunde so die Idee, kann ich das Gesetz haben ohne Gericht? So, also gerade vielleicht, wenn man auch sozusagen das ganze Horizont von Gericht ausblendet, habe ich da nicht einen viel besseren Zugang zum Gesetz.
Ja.
Ich gehe mal weiter.
Immer weiter.
Eine dritte, viel überschneidet sich auch vieles. Dritter Gedanke, Freiheit statt Enge. Das finde ich so interessant, weil viele Leute, glaube ich, bei Gesetz die Idee haben, das Gesetz ist das, was mich einengt. Gebote machen mein Leben eng. Ne? Ich muss, das ist wie so ein Zaun um mein Leben rum.
Ja.
Aber jetzt will ich euch mal kein Gesetz präsentieren, sondern eine hilfreiche Lebensregel. Und die führt euch nicht in die Enge, sondern die soll euch in die Weite führen. Die soll ich in die große Freiheit führen. Das heißt, wenn ihr nach dieser Regel lebt, seid ihr wirklich frei. So wie der Fisch ja auch nur dann frei ist, wenn er nach der Regel lebt, im Wasser zu sein, so seid auch ihr frei, wenn ihr nach der Gebrauchsanweisung Gottes für euer Leben lebt. Also Gebote eng ein, aber diese toll hilfreiche Lebensregel, die ich dir mitgebe. Ach, ich habe Bücher
gelesen. Das wird heute eine spannende Folge.
Es wird eine spannende Folge, weil das alles, was ich sage, nie ganz falsch ist. Und trotzdem ist da, würde ich sagen, sind Dinge schief. Weil ich, wenn ich suggeriere, ich gebe dir jetzt eine Lebensregel mit, wenn du jeden Morgen deine stille Zeit hältst, dann fühlst du dich besser. Es ermöglicht dir ein freieres Leben. Dann stimmt das und trotzdem ist es die Präsentation eines Gesetzes, das ohne Enge auskommen soll.
Ich bin nur noch am Nachdenken, weil ich glaube, dass ich dir im grundsätzlichen Punkt zustimme, der aber außerhalb dieser Beispiele liegt. Weil ich finde, wir haben ja gesagt, dass Leute das identifizieren können.
Ja.
Und mir fallen lauter Beispiele ein, wo ich das auch so sagen könnte und auch bewusst so sagen würde.
Ja.
Und wo jemand sagen könnte, habe ich doch eine Folge gehört, wo ich denke, ja, aber das ist hier nicht das Problem. Ich finde, bis jetzt in den Beispielen, die du sagst, ist tatsächlich die Frage, wie das Gesetz gebraucht wird. Denn also es gibt doch Regeln, die meine Freiheit sichern.
Das ist bei jeder Regel so. Bei jeder Regel ist das so.
Die Regel, du sollst nicht rauchen, sichert dir die Freiheit von der Sucht. Sobald er mal sagt, ich setze mich drüber hinweg, ich rauche jetzt, wird er süchtig und wird gefangen und merkt, oh nein, das trifft ja zu. Also deswegen finde ich gibt es lauter Bereiche, wo diese Beispiele ja stimmen. Die Frage ist tatsächlich, ist das Gesetz Gottes? Ist das Gesetz, was Gott in der Bibel gibt? Und mach mal weiter.
Der Punkt ist doch, dass man suggeriert, gesetzlich ist dieses enge Gebot.
Ja, das stimmt. Okay, stimmt. Ja.
Und jetzt gebe ich dir aber ein Gebot, das dich frei macht. Und wenn du das umsetzt, wirst du frei. Die Grundannahme ist immer noch, du musst es tun und umsetzen.
Genau, okay, darauf können wir uns einigen. Wenn man sagt, pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie man das Gebot Gottes nicht gesetzlich anwenden kann und dann diese Sachen macht, da würde ich sagen, hier wird geschummelt.
Genau.
Ja,
darum geht es mir bei all dem. Zu suggerieren nämlich, hier gibt es gar keine Enge bei mir.
Ja.
Bei mir gibt es nur Freiheit.
Ja, ja.
So, oder bei dem Punkt, den ich davor hatte, bei mir gibt es keine Drohung, bei mir gibt es nur die Verheißung.
Ja.
Und das ist bei dem Nächsten im Grunde auch so ein bisschen, wenn uns das Gesetz präsentiert wird, nicht als Befehl, das wäre mein vierter Punkt, sondern als Einladung.
Ja.
Das Gesetz sagt dir immer, du sollst. Aber es kann mir halt eben auch angemalt werden, so viel netter als du darfst.
Ja.
Du könntest. Nicht du musst, du könntest. Sprachlich. Jesus befiehlt dir nicht, so und so zu handeln. Jesus befiehlt dir auch gar nicht, morgens zu beten. Oder Jesus befiehlt dir nicht zu beten. Jesus lädt dich ein. Jesus lädt dich ein, mit ihm in Beziehung zu sein. Das ist was Wunderschönes.
Ja, aber das an sich ist doch auch nicht falsch. Also
es ist aber,
ich weiß noch nicht, ob wir das Problem identifiziert haben. Wobei ich ja denke, dass wir uns da einig sind.
Das Falsche ist, dass ich so tue, als könnte ich das ohne Befehl haben. Du sollst beten, lässt sich nicht wegdenken von der Einladung.
Mach mal weiter.
Der nächste Punkt wäre der fünfte. Das würde ich sagen, ist die Pick-and-Choose-Strategie. Man sucht sich die Gebote aus der Bibel heraus, die einem selbst lebbar erscheinen. So finde ich, kann man nämlich auch gut mit dem anklagenden Charakter der Bibel umgehen, dass man sich auf die Gebote konzentriert, wo man sagt, die kann ich selber ganz gut umsetzen.
Das ist auch etwas, was ganz viele Menschen unbewusst machen.
Ja.
Und es ist manchmal lustig zu sehen, wenn Leute das dann, also ich kannte mal jemanden, der immer gelästert hat über die Leute, die sich haben scheiden lassen haben, ja, dass die haben das Gebot Gottes gebrochen, die haben das Gebot Gottes gebrochen, dann ging seine eigene, und die durften am liebsten nicht in den Gottesdienst kommen, und dann ging seine Ehe in die Brüche, und ab dann hat er sich auf Homosexuelle konzentriert. Ja.
Ah, ja.
Also er brauchte immer jemand, an dem er zeigen konnte, das sind die Bösen, und ich bin es nicht. So, und das wechselte dann aber.
Ja.
Das war natürlich unbewusst, aber ich glaube, das ist sehr naheliegend, dass man sich die Gebote, wo man selber noch im grünen Bereich ist, das sind die wichtigen, und die anderen sind die lästlichen Sünden.
Und man endet dann mit einem Gesetz, das einen nicht mehr anklagt. Und das ist, kann man das auch historisch machen. Man kann auch sagen, okay, das Gebot kann ich historisch erklären, warum wir da heute nicht nachleben müssen. Das kann manchmal auch sinnvoll sein. Ich frage mich nur manchmal, ist das Motiv dahinter am Ende, ganz erleichtert sagen zu können, die herausfordernden Gebote, die muss ich nicht leben, und die leichten, die bleiben für mich übrig. Ich finde, manchmal ist es auch so, kann es nur eine Gefahr sein, wenn man versucht, so verschiedene Kategorien in der Bibel zu finden. Also es gibt ja auch manche, und auch sinnvoll teilweise,
ja,
wenn man sagt, es gibt doch das Zeremonialgesetz im Alten Testament und es gibt das moralische Gesetz.
Was man als Priester anzuziehen hat im Gottesdienst.
Genau.
Sagen wir, das ist für uns nicht mehr verbindlich.
Finde ich an sich eine sinnvolle Unterscheidung. Ich würde nur immer darauf hinweisen oder fragen, mit welchen Motiven fangen wir an, sozusagen Kategorien des Gesetzes aufzustellen. Also die Frage, was genau gilt denn jetzt für mich und was gilt denn nicht? Und dass da auch das Motiv sich reinmogeln kann, ich hätte gerne die übrig, die mich nicht anklagen. Ich mache mal meinen sechsten Punkt.
Ja.
Eine Möglichkeit, die ich auch kenne, ist manchmal das Gesetz in Anführungsstrichen zu erklären und dadurch attraktiv möglich und auch umsetzbar möglich zu machen.
Also ganz oft ist das so, dass man so ein Gesetz hat, wo man denkt, oh, das klagt mich ja an, das ist ja unmöglich für mich. Und dann kommt so eine Erklärung, dass man denkt, ach so, das kriege ich hin.
Also für mich,
du hast ja auch Beispiele dir überlegt.
So ein Klassiker wäre, finde ich, die Stelle, wo Jesus im Gespräch mit dem reichen Jüngling sagt, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, folge mir nach. Und dann hinterher im Gespräch zu den Jüngern sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass manche sagen, ja, Nadelöhr, das ist im Grunde der Name für ein Stadttor in Jerusalem.
Ja.
Ein besonders enges. Und weiß man, okay, durch so ein Tor, da passt theoretisch so ein Kamel rein. Auch wenn es ein enges Tor ist, irgendwie wird das vielleicht klappen.
Ja.
Und dass man dann denkt, okay, es ist nicht unmöglich, es ist machbar.
Ja, das finde ich, ist ganz oft auch in Predigten, dass die Gesetze Gottes runtergedimmt werden auf ein schaffbares Maß.
Ja.
Also aus seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, was
ja
in der Form einem sofort zeigt, ach du meine Güte, ich bin ein Kandidat für die Gnade. Ja, das ist etwas, wo mir gleich klar wird, nein, das ist bei mir nicht drinne, vollkommen sein. Ein Theologe, den ich sehr schätze und dem ich viel verdanke und den ich gerne lese und immer empfehle, Eugene Peterson, der übersetzt es in seiner Bibelübersetzung tatsächlich mit do your very best. Und da denke ich, nein, das ist, hier geht's nicht, nein, sei vollkommen, nicht tu dein Bestes. Das ist ein Riesenunterschied. Mein Bestes ist nämlich auch, wenn ich meine, auch an guten Tagen schaffe ich Vollkommenheit nicht.
Für mich ein anderes Beispiel aus der Bergpredigt, das mit der anderen Backe, die man hinhalten muss.
Ja.
Da kenne ich auch die Auslegung, dass man sagt, wenn man jetzt die andere Backe hinhalten muss, derjenige, der schlägt, mit der anderen Handseite nochmal zuschlagen. Und das ist dann für den auch entehrend. Und damit ist das sozusagen, die andere Wange hinzuhalten, eine Form von Emanzipation.
Ja, weißt du, was ich kenne? Wenn ich dir jetzt eine reinhaue,
ja,
die meisten Leute sind ja Rechtshänder, auf welche Wange haue ich dich dann?
Auf die, meine linke.
Genau. Wie müsste ich dich hauen, um dich auf die rechte zu schlagen? So,
mit der Handrücken.
Yeah. Also hier geht es nicht, dass, ich meine, man könnte es auch, nach der gleichen Logik könnte auch mal sagen, das gilt nur, wenn dich ein Linkshänder boxt. Dann auch die andere. Nein, aber in dieser Logik ist, wenn man von Rechtshändern ausgeht, wenn dich jemand nicht brutal, sondern demütigend, also wenn jemand so, ach komm hier, weg mit dir, dann halt ihm auch noch die andere Hand. Das ist nicht grundsätzlich, wie ich mit Gewalt umgehe, sondern es ist nur dann, wenn mich jemand auf die, also man kann sich da echt auch Geschichten ausdenken, dass man so Sonderfälle schafft und sagt, ach so, nur wenn jemand mir mit dem Handrücken eine pfeffert, dann soll ich nochmal.
Und das kann, so eine Auslegung kann ja im Fall mal stimmen oder nicht stimmen. Was ich dabei nur interessant finde, ist die Grundbeobachtung, dass uns so ein Gebot echt stört und wir denken, das ist echt hart.
Und wir bauen uns dann unsere Kasuistik, also unsere Fälle, wo wir denken, okay, man muss sich nur in den Fällen dran halten oder
den nicht. Und wenn ich so verstehe, wird auf einmal das Gesetz attraktiv und wieder gut und deswegen ist es doch total cool. Ich gehe mal weiter zu meinem 7. Punkt. Das habe ich mir überschrieben nach, es gibt sowas wie die Suche nach einer dritten Kategorie. Also es gibt, wir haben gelernt, es gibt in der Bibel Gesetz und Evangelium. Das Gesetz, das mich anklagt, verurteilt, vernichtet, verdammt. Und es gibt das Evangelium Gottes, das mich freispricht. Wäre es nicht cool, wenn es was Drittes dazwischen gäbe?
Ja, genau. Mhm.
Ich kenne manche, die sagen, es gibt zum Beispiel in den Sprüchen der Bibel, das ist kein Gesetz, das ist Weisheit. Das ist ein weises Leben. Ich finde, das hat auch was für sich. Es klingt nur so ein bisschen mit, es wäre schön, wenn wir über Lebensführung und Lebensregeln außerhalb vom Gesetz reden könnten, was mich überführt und anklagt. So, und da gehen bei mir immer so leichte Alarmglocken an, ohne dass ich da ganz dagegen bin. Aber da könnte sich so wieder sowas reinmischen wie, kann ich über gute Lebensführung reden ohne Anklage?
Ja, meine Antwort wäre ja.
Ich glaube, lex semper accusat, das Gesetz klagt immer an. Ich muss mir bewusst machen, an allem Reden über Lebensregeln, dass es am Ende auch anklagen wird.
Das Gesetz Gottes oder das menschliche Gesetz?
Jedes Gesetz. Ich glaube, es liegt an der Struktur von Regeln, dass sie anklagen.
Ich glaube, ich bin damit ja nicht einig. Sind wir damit? Ah nee, du hast noch mehr, ne?
Ich habe noch 8 und 9.
Ja,
willst du noch hören?
Ja.
Mein 8.
Und dann mache ich mal ein paar Thesen. Wir werden heute nicht fertig. Ich bin da.
Das ist doch gut.
Ja.
Wir sind doch im Prozess.
Genau.
Das ist doch Teil des Themas. Mein 8. Punkt ist sozusagen Adaption. Die Idee ist, dass man das Gebot so anpasst, dass es zu einem und dem eigenen Leben passt.
Ja.
Und dadurch wird es auch leichter, machbarer und erfüllbarer. Dass die Frage nicht mehr ist, was würde Jesus tun, sondern die Frage nur noch ist, was würde Jesus tun, wäre er in deiner Situation.
Ja.
Und damit darauf hinzuweisen, das Gesetz ist eigentlich flexibel, du kannst es an deine Lebenssituation anpassen. Du musst dich nicht schuldig fühlen, wenn du keine Zeit hast, eine halbe Stunde in der Bibel zu lesen. Es reichen in deiner Lebenssituation auch 10 Minuten. Und damit hast du wieder ein Gesetz, das nicht mehr anklagt. 9. Gedanke. Es gibt, und das finde ich auch auffallend, viele oft im frommen Bereich, dass man versucht, auch theologisch zu begründen, warum wir als wiedergeborene Christen eigentlich ein Gesetz haben, das nicht mehr anklagt. Dass man sagt, jetzt sind wir ja komplett neue Menschen, jetzt können wir uns dem Gesetz Gottes ganz anders nähern. Nämlich so, dass es uns nicht mehr anklagt, sondern nur noch den guten Weg zum Leben zeigt. Und jetzt kommst du mal mit deinen Thesen. Auf die warte
ich habe noch mal eine Frage. Pass auf, ich sage dir noch mal ein Beispiel, was ich aus einer Predigt gehört habe. Und du sagst, ob das die 10. Kategorie ist oder ob das hier schon drin ist. Ich muss da noch drüber nachdenken. Also mein Beispiel ist folgendes. Das Gesetz Gottes ist wie die Sterne. Die muss man nicht erreichen. Aber man muss sich daran orientieren. Also wenn Gott uns Gebote gibt, ist das so wie die Sterne. Also niemand erwartet von dir, dass du sie erreichst, aber dass sie dir die Richtung weisen. Originalzitat aus einer Predigt, die ich mal gehört habe. Taucht das hier in diesen 9 Dingern schon auf oder ist das 10?
Weiß ich nicht. Doch ein komisches Bild, weil ich ja auch nicht, also das ist ja ein Kategorienfehler. Also Sterne. Nein,
das Tolle daran ist doch, dass du dann predigen kannst über irgendwelche Regeln von Jesus, Bergpredigt oder so.
Ja.
Und deine Hörer denken, oh Gott, das ist ja total, das schaffe ich ja nie. Und dann verlierst du sie. Du musst ihnen das ja als relevant und für ihre Lebensführung nahebringen. Und wenn die jetzt schon kapiert haben, das schaffen sie nicht, musst du ihnen sagen, ja, aber du kannst trotzdem sagen sie dir die Richtung. Also du solltest dein Leben, aber doch, also auch wenn du nicht ankommst, ist das die Richtung, in die du gehst. Und so kannst du ihnen, obwohl sie schon gemerkt haben, dass sie das nicht schaffen, sie davor bewahren, dass sie alles über Bord schmeißen, sondern dass sie doch noch sich daran orientieren. Das ist ein klarer Versuch, das Gesetz, das unerfüllbare Gesetz als etwas Nützliches zu verkaufen.
Würde ich sagen, schon mit drin. Also sozusagen, es geht gar nicht darum, es perfekt umzusetzen, sondern
genau,
immer nur Ernährungs... Das fliegt überall mal. Also im Trainingsbild ist es ja auch mit drin. Also ja. Du musst gar nicht, es geht doch um Schritt um Schritt.
Ja, naja, wobei gehen. Aber, na gut. Bei einem Trainingsplan, den schreibe ich mir doch so, dass ich es theoretisch schaffen kann. Mhm. Also am Anfang, wenn ich einen Trainingsplan habe, weiß ich, es wäre möglich, dreimal die Woche 30 Minuten oder hier, ich fange erstmal mit 5 Minuten an und dann, also ich schreibe ihn mir ja so mit der Steigerung, dass ich am Anfang noch denke, ist möglich. Und hier weiß jemand schon, wir sind uns alle einig, da kommen wir nicht an, aber trotzdem die Richtung ist noch wichtig.
Ich würde es ja auch als 10. Punkt durchgehen lassen.
Ich bin noch am Ring mit dieser, ich bin noch nicht überzeugt, dass jedes Gesetz anklagt. Ich glaube, das Gesetz Gottes muss anklagen. Das ist Teil seines Jobs. Dafür hat Gott es auch gegeben. Es beschreibt tatsächlich auch die Vollkommenheit Gottes, also es sagt mir auch was über Gott, aber indem es dann auf mich ist, ist die Anklage gewollt. Das soll so sein und alle diese Bereiche wären Beispiele, wie man das versucht in Predigten oder so rauszunehmen und damit bricht man ihm etwas ab von dem, was es soll. Das Zweite ist, dass es menschliche Gesetze gibt, die mit dem Gesetz Gottes gar nichts zu tun haben. Erziehungsratgeber, wie du deine Kinder erziehst, keine Ahnung, sowas. Die aber diese Anklagende, von denen ich mich auch angeklagt fühle, von denen ich mich gerichtet fühle und denke, ich bin ein Scheißvater und so weiter. So. Das sind aber erstmal zwei verschiedene Punkte. Und ich würde sagen, ich halte es in dem Bereich von dem Gesetz Gottes für wichtig, dass man das nicht abbricht, sondern dass man Gottes Gesetz nicht verhüllt, nicht überlackiert. Das muss sein. In dem anderen Bereich finde ich es durchaus hilfreich, sich zu überlegen, finden wir ein Gesetz, was nicht anklagt. Das hat in dem Fall überhaupt nichts mit Gott zu tun. Also einen Trainingsplan zu machen, der mich nicht anklagt, finde ich nicht schlecht. Da ist doch das Problem, dass mein Herz, vielleicht auch weil es sozusagen das Wort Gottes oder das Gesetz Gottes verdrängt hat von der Position, die es haben muss, jetzt diesen neuen Trainingsplan dahin stellt und den zum neuen göttlichen Gesetz macht. Das ist doch das eigentliche Problem. Und dass ich dann Leute danach beurteile, ob sie den Elternratgeber, den ich gelesen habe, ob sie dem gerecht werden oder nicht.
Und das Problem ist doch, dass die frommen Bücher das alles oft in eine große Soße vermischen.
Das ist auch richtig, ja.
Also ich kriege sie immer sozusagen auch in der Kombination mit Jesus feuert dich an, das zu tun und umzusetzen.
Also ich habe ja bei mir das Interessante festgestellt, dass ich diese ganzen christlichen Ratgeber echt schwierig finde, also in allermeisten Fällen. Ich lese gerne Bücher, ich lese auch gerne christliche Bücher, aber diese, und das finde ich schon auch ein bisschen verstörend, ein Großteil unserer christlichen Literatur, die man im Buchladen findet, ist ja Ratgeberliteratur. Mhm. Tipps zum besseren Beten, Tipps zum besseren Bibellesen, Tipps zum besseren blablabla, so. Also alles so, so. Und da kann ich irgendwie nicht mit gut umgehen. Und lieber lese ich ein gutes Buch, und das ist viel schwerer zu finden, wo einem tolle biblische Zusammenhänge erklärt werden. Also, oder wo nochmal Jesus einem vor Augen gemalt wird oder so. Ich mag auch Ratgeber. Ich mag gerne Ratgeberbücher. Und da lese ich dann bewusst nicht christliche. Die das gar nicht mit diesem göttlichen Anspruch an mich heranbringen. Ich merke dann selber, das ist dann aber mein Herz. Das ist nicht der Prediger oder so. Das sind auch oft nicht die Autoren dieser Bücher. Aber dass ich sozusagen diese Bücher dann zu neuen Maßstäben mache, wo ich dann meine Identität nach bemesse, ob ich gut kommuniziere mit meinen Kindern, mit meiner Frau, ob ich gut mit meinem Smartphone umgehe, bla bla bla. Aber da kann ich nicht diesen Ratgeberautoren, die überhaupt gar keine Christen sind, vorwerfen, dass sie das Gesetz Gottes nicht richtig verwendet haben.
Nee, das würde ich ja auch nicht machen. Es geht ja um die frommen Autoren, die sozusagen uns
ja
alle möglichen Formen von Gesetze immer sozusagen nicht als du sollst, sondern dann als nette Einladung verkaufen.
Die frommen Autoren vermischen das oft. Die vermischen oft das Gesetz Gottes mit diesen Lebensregeln. Und wir machen es als Leser auch. Sowieso. Also was ist jetzt die Weisheit daraus, Malte? Was sollte man tun?
Gib
mal drei Regeln. Jetzt habe ich ihn gleich. Nein, aber was ist jetzt der...
Ich würde sagen, wachsam sein für diese rhetorischen Tricks, weil am Ende wieder das alte Gesetz lauert auch hinter all diesen freundlichen Lackierungen.
Ja, und auch wachsam sein, finde ich, gegenüber dem eigenen Herz. Was versucht Weisheit an die Stelle zu stellen, an die eigentlich das Gesetz Gottes und die Gnade Gottes gehören? Soweit?
Soweit.
Das war ja mal komplett. Da, auf die Rückmeldung zu der Folge bin ich ja gespannt, ob das hilfreich war.
Oder ob.
Für mich war es anregend, aber ich bin auch noch nicht fertig.
Ist ja auch eine Frage. Will man sozusagen von so einem Podcast fertig alles hören oder auch die Entwicklung von Gedanken, wie wir es machen? Schreibt uns gerne E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de. Wir freuen uns über eine Rückmeldung, auch wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, wo ihr denkt, da müsstet ihr auch mal eine Folge drüber machen.
Den fällt ja nichts mehr ein.
Den fällt nichts mehr ein. Reden immer über das Gleiche.
Ja, das mache ich ja gerne, über das Gleiche reden, wenn wir über Jesus reden und was er macht und so.
Das lassen wir mal so stehen als letztes
Mal. Alles klar.
Bis in 2 Wochen.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.